Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo ihr Lieben, ich darf euch heute wieder begrüßen zu dem Podcast Macherin, wo ich euch Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte, die euch inspirieren sollen, die euch mit ihren Erfahrungen vielleicht Denkanstöße geben sollen. Und heute sitzt mir gegenüber Elke Quandt. Elke, magst du dich vielleicht erstmal kurz selber vorstellen? Erstmal hallo, das ist so schön, dass du da bist. Und vielleicht sagst du erstmal was zu dir selber.
Ja, ich danke für die Einladung, dass ich heute dabei sein kann. Und wer bin ich? Ich bin Elke Quandt. Ich war bis vor einer Woche die Gleichstellungsbeauftragte unter anderem der Stadt Wolgast. Das war ich 34 Jahre lang.
Wahnsinn.
Ich war also auch und bin die dienstälteste Gleichstellungsbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern. Nun bin ich in diesen Unruhestand gekommen, wie viele andere auch. Aber er wäre ja kein Unruhestand, wenn ich keine anderen Aufgaben hätte. Ich bin Fraktionsvorsitzende der Linken im Kreistag Vorpommern-Greifswald und ich bin Landfrau geworden und möchte auch noch ein paar Strukturen aufbauen helfen. Das habe ich mir so vorgenommen.
Klasse. Elke, die dienstälteste Gleichstellungsbeauftragte. Wie war das denn so damals, 1990 meines Erachtens, in der Stadt Wolgast? Als du damit angefangen hast, wusstest du, warst du da schon mit dem Thema Gleichstellung, Gleichstellungsarbeit schon befasst gewesen? Und wie kann ich mir so den Anfang vorstellen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, Jacqueline. Also keiner hat gewusst, was macht eine Gleichstellungsbeauftragte. Ich war damals selbst junge Abgeordnete nach der Wende im Stadtparlament und im nicht öffentlichen Teil fragte mich der damalige Bürgermeister, beziehungsweise er hatte ein Schreiben vom Kreis, dass eine Kommune mit 10.000 EinwohnerInnen eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen hat. Das hat er uns im nicht öffentlichen Teil dann vorgelesen und hat gesagt, dafür habe ich Frau Quandt vorgesehen. Ohne mein Zutun. Ich wusste davon überhaupt nichts, weil mein Herz schlug immer für die Kultur. Ich habe ja auch ein Kulturwissenschaftsstudium absolviert und war zu dem Zeitpunkt im Kreiskabinett für Kulturarbeit beschäftigt und war so ein bisschen überfordert mit dem, was er da so gesagt hat. Aber dann habe ich nächsten Tag mit meiner Kollegin gesprochen. Da sagt sie, ich glaube nicht, dass wir beide hier bestehen werden, weil das, was wir gemacht haben, das machen heutzutage Vereine. Und wir waren eine nachgeordnete Einrichtung des Rates des Kreises. Also das hieß für uns dann irgendwann doch Arbeitslosigkeit. Und ich sollte mich doch mal informieren. Ja, dann habe ich einen Termin ausgemacht, dann saß da auch schon die Personalerin, dann saß da schon die Hauptamtsleiterin. Also es war ja schon fast ein Einstellungsgespräch. Mhm. Ich sage, was macht denn eine Gleichstellungsbeauftragte? Naja, es geht um Gleichstellung zwischen Männern und Frauen und da muss man mal gucken, wie sie denn nicht, ob wie das so bei uns in der Gesellschaft so ist. Gewalt gegen Frauen, also es waren einfach nur so Schlagwörter. Es gab ja auch keine Stellenbeschreibung, es gab nichts. Ja, und dann habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen, dann habe ich angerufen und habe gesagt, okay, ich mache es. Und dann habe ich am 3.12.1990 angefangen.
Wahnsinn. Und wenn du jetzt so auf die 34 Jahre zurückschaust, was hat sich im Bereich Gleichstellung dann so geändert? Was waren vielleicht deine Augenblicke, deine bewegendsten Augenblicke, die dir so in Erinnerung geblieben sind von dieser Arbeit? Oder vielleicht auch, welche Negativbeispiele hast du? Du hast ja gerade gesagt, du hast dich auch mit Gewalt an Frauen beschäftigt. Das ist ja doch immer ein schwieriges Thema, was man auf jeden Fall angehen muss. Aber vielleicht kannst du da noch mal so einen Einblick geben.
Also fange ich gleich mal bei dem Thema Gewalt gegen Frauen an. Es ist natürlich so, dass es heute nach wie vor sehr stark tabuisiert ist. Ne? Es ist angstbehaftet, es ist schambehaftet. Und dieses Thema muss immer wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und ich hatte das große Glück, die letzten 3 Jahre auch noch Bundessprecherin der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsstellen zu sein, sodass wir dann auch mit der damaligen oder mit der jetzigen Bundesfamilienministerin Frau Paus ja auch noch mal ganz intensiv dazu gesprochen haben, dass wir ein Gewalthilfegesetz brauchen. Endlich, wir brauchen es. Und Und ich denke, wenn man so viele Jahre wie ich, also es sind 34 Jahre, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, wir zwar auch schon Fortschritte erzielen konnten, nicht? Wir haben also, Frau Dr. Seemann hat ja damals das Hilfenetz auf guten finanziellen Füßen schon mal gestellt mit den Interventionsstellen. Wir haben es stärker in die Öffentlichkeit gebracht, aber es ist ja bei weitem nicht ausreichend. Es wurde ja auch aus deinem Haus wurde ja auch eine Evaluation gemacht, nicht? Das immer wieder aufzeigt, wo wir noch Fehlbedarfe haben. Und wir haben Fehlbedarfe eben halt, um Frauen und Kinder zu schützen in dem Bereich. Und natürlich auch, um auch Männer zu therapieren, die zum Täter geworden sind. Auch wenn es in der Gesellschaft jetzt auch immer heißt, ja, ja, aber es sind auch Frauen, die schlagen. Ja, natürlich gibt es auch Täterinnen. Aber vorwiegend wird Gewalt noch vom Mann ausgeführt. Und ich denke, das darf man bei all dem nicht verkennen. Und das sollte man auch nicht irgendwie so einfach so mittragen, nicht, dass man einfach sagt, diese Gewalt geht mehr, ist mehr eine männliche Gewalt. Ja, wie gesagt, also es beschäftigt uns immer noch dieses Thema und ich weiß auch, dass es immer sehr schwierig ist, gerade für diesen Bereich die Finanzen sicherzustellen. Das ist, denke ich mal, auch etwas, was wir alle gemeinsam tun müssen. Das muss die Bevölkerung tun, das müssen die Frauen tun, die in den Beratungsstellen arbeiten, um auch das Land Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere auch dich als Ministerin zu unterstützen. Das muss auch mal von unten nach oben kommen. Das würde ich mir wünschen, dass das mal irgendwann funktioniert. Ja, und ansonsten, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ich hatte mal so ein schönes Gespräch mit meinem Mann.
Ja.
Der sagte, du Jacqueline, als ich Gleichstellungsministerin wurde, seid ihr denn noch wirklich benachteiligt? Jetzt gehen wir mal von dem Thema Gewalt an Frauen, wo ja wirklich die Benachteiligung noch da ist, weg und gucken vielleicht, wo gibt es denn sonst noch Benachteiligungen von Frauen und von Mädchen, die dir so in deiner Gleichstellungsarbeit begegnet sind. Ich habe das Glück wirklich, finde ich, in einer sehr privilegierten Form zu sein. Ich habe keine Lohnunterschiede. Ich bin in einem paritätisch besetzten Kabinett. All das, wo man eigentlich so hinguckt, ist mir bewusst, dass ich zum Glück auch politisch groß geworden bin, wo Frauenquoten etc. sehr wichtig waren. Aber was ist dir in deiner Gleichstellungsarbeit sonst noch begegnet, wo du sagst, neben Gewalt an Frauen, was immens wichtig ist, das Thema, und da kann ich dir nur recht geben, da müssen wir alle gemeinsam vorankommen, mit dem Bund gemeinsam. Wo sind Frauen noch benachteiligt?
Frauen sind in der kompletten Gesellschaft benachteiligt. Also sei es jetzt, wir reden ja über Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ne? Wir reden über gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ne? Das war zu DDR-Zeiten schon so, das habe ich dann auch herausgefunden. Frauen, die den gleichen Job gemacht haben wie der Mann, werden aber unterschiedlich bezahlt. Und ich frage mich, mit welchem Recht? Und heutzutage ist es immer noch so, das machen auch ganz viele öffentliche Verwaltungen, worüber ich auch ein bisschen erbost bin. Wenn jetzt eine Frau einen guten Job bekommt, wird sie meistens immer niedriger eingestuft als ein Mann. Auch wenn sie vielleicht auch einen Fachbereich hat. Oder wenn sie ausscheidet, dann wird prinzipiell immer die Stelle noch niedriger angesetzt für eine Ausschreibung. Und dann frage ich mich immer, mit welchem Recht? Ja? Also diese Lohnungleichheiten beschäftigen uns. Wir haben keine ausreichende Vereinbarkeit von Ehrenamt und Politik. Wir brauchen Frauen auch im politischen Raum, weil wir reden über Gender Mainstreaming, wir reden darüber, dass wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die Geschlechter haben unterschiedliche Bedürfnisse und diese Bedürfnisse müssen auch politisch untermauert werden. Und das bedeutet für mich mehr Frauen in die Politik. Jetzt könnten wir wieder über das Paritätsgesetz sprechen, nicht? Also da wird sich ja dann auch wieder gegengesträubt. Ich habe immer so das Gefühl, Männer haben Angst, dass man ihnen Macht wegnimmt. Mhm. Ne? Dabei ist es auch eine Bereicherung, mit Frauen auch im politischen Raum zu arbeiten. Mhm. Ja, und so spiegelt sich das in unserer Gesellschaft permanent wieder. Mhm. Ne? Die Care-Arbeit. Nehmen wir doch einfach mal die Care-Arbeit. Was leisten Frauen in der Familie, was leisten Männer? Obwohl meine Hoffnung ist immer noch so, dass Frauen, junge Frauen, die mit einem ganz anderen Blick in eine Partnerschaft gehen, den Mann vielleicht auch oder den Partner oder wie auch immer die Partnerin anders fordern. als das die, also vielleicht auch meine Generation gemacht hat. Ne? Mhm. Ich bin ja 1960 geboren und insofern hoffe ich, dass sich diese Verschiebungen langsam, aber sicher mal ändern. Aber es gibt eine Studie, aber wenn du mich jetzt fragst, von wem, wir werden erst, auch mit Corona, Corona hat auch wieder alles, was Frauen anbetrifft, zurückgeworfen. Wir werden erst über 100 Jahre die totale Gleichberechtigung haben. Und dann sage ich, und ich habe 34 Jahre davon mitgewirkt, also wenn jetzt alle Gleichstellungsbeauftragten, die nach mir kommen, genauso lange sind, brauchen wir mindestens 4, um diese totale Gleichberechtigung zu haben. Und das ist, denke ich, noch eine ziemlich lange Zeit.
Mhm. Du hast ja jetzt so verschiedene Punkte angesprochen, wo ich weiß, dass du auch wirklich aktiv mit dran arbeitest als Gleichstellungsbeauftragte und gearbeitet hast, beziehungsweise jetzt auch noch in deinen Unruhestand, um die Bedürfnisse von Frauen mitzuformulieren. Du hast das Thema Frauen in der Politik angesprochen, wo ich ja finde, Vorpommern-Greifswald, was ich so erlebe von den Frauen, die hier auch die Netzwerkarbeit machen, ist wirklich, finde ich, so von außen geschaut, großartig, mit Netzwerk, Stammtischen etc., wo Frauen erstmal sozusagen dafür aufgeschlossen werden müssen, in die Politik zu gehen. Man muss es ja, wie du ja tatsächlich sagst, wenn ein Kreistag abends 17 Uhr beginnt, dann bis 22 Uhr ist, mit einem Kind zu Hause ist das schwer zu machen, schwer zu vereinbaren. Oder mit einem pflegebedürftigen Angehörigen, das sind ja dann gerade so, meine Generation kommt so langsam rein, dass die Eltern pflegebedürftig werden, dass man sich darum kümmern muss, wie Kinder ist denn dann die Eltern da? Was meinst du, bräuchte es dann aus deiner Sicht noch, um auch hier noch weiter voranzukommen? Neben den ganzen Netzwerkarbeiten und Aufschließen und Wege zeigen?
Ich weiß nicht, Jacqueline, ob du dich erinnerst. Ich denke, das tust du. Als wir damals über Gewaltschutz gesprochen haben, dass wir immer so neidvoll nach Schweden geguckt haben. Ich weiß nicht, warum wir immer so neidvoll in andere Länder gucken. Wir reden hier über das Thema Macherinnen. Ich denke, jede, die eine führende Position hat im Land, im Bund, sollte machen. Na? Und wir gucken jetzt auch schon wieder, es sind auch wieder die Skandinavier, die da sehr vorbildlich sind. Da werden eben solche Sitzungen am Tag gemacht, wo Frauen, junge Frauen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen, wo dann tagsüber ihre Kinder gut betreut werden, wenn der Mann auch nicht da ist. Und ich weiß auch nicht, warum wir uns immer so dagegen sperren. Und weil du gerade auch gesagt hast, Frauen in die Politik. Ich habe ja als Bundessprecherin, durfte ich ja Beiratsmitglied sein in diesem Aktionsprogramm Kommune Frauen in die Politik von der EAF, also Europäischen Akademie für Frauen und dem Deutschen Landfrauenverband. Und da durfte ich auch mit votieren. Und da gab es zum Beispiel schon wunderbare Vorschläge und auch das, was andere Frauen durchgesetzt haben. Zum Beispiel eine Sitzung nicht länger als 2 Stunden und dann ist Finish. So. Und dann musste auch vorne die Präsidentin oder der Präsident sagen, so, die 2 Stunden sind um, was wir nicht geschafft haben, kommt auf die nächste Tagesordnung. Das heißt, wir fangen an, uns zu disziplinieren. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Und dass es wirklich immer abends ist, finde ich so bedrohlich. Aber Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch eine hybride Geschichte angeboten oder beziehungsweise gesetzlich festgelegt, sodass die Möglichkeit jetzt, dass junge Frauen, die zu Hause Kinder haben, auch an solchen Sitzungen teilnehmen können. Und das finde ich schon mal großartig. Na, das ist auch nicht überall so. Da sträumen sich noch welche. Noch besser wäre es natürlich, wir hätten unser Paritätsgesetz. Nicht? Also dann. Aha. Und vor allen Dingen, und wir brauchen auch dafür, wenn Frauen in die Politik kommen, brauchen wir auch eine Frauensolidarität. Die vermisse ich leider ziemlich oft.
Man sieht sie schon, also bei den verschiedenen Netzwerktreffen, die ich so begleiten darf, erlebe ich Frauensolidarität, dass es eben nicht mehr um die schöne Stutenbissigkeit geht, wo wir uns anfeinden, sondern dass wir zueinander stehen, uns connecten, netzwerken miteinander genauso, nicht genauso wie die Männer es machen, aber auf unsere Art und Weise und uns dann auch voranbringen. Und das ist einfach etwas Wunderbares zu erleben, finde ich. Und von daher, finde ich, sind wir gerade so an einem Wendepunkt. Auf der einen Seite mit uns, also mit den politischen Gegebenheiten, wie sie auch sind, mit der Landesregierung, finde ich, jetzt so aus meinem Blickwinkel, gehen wir schon gut voran, um die Gleichstellung auch mit dem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm fortzusetzen. Auf der anderen Seite erleben wir einen Rechtsruck, der schon bei Corona angefangen hat, wo die Frauen wieder zurückgeworfen wurden, aber jetzt auch in den Parlamenten, wo es sich einfach widerspiegelt, dass Frauen zurückgedrängt werden, tatsächlich dann wieder, man hat manchmal so das Gefühl, wieder zurück an den Herd gehen sollen. Und das ist gerade, finde ich, so eine spannende Zeit und ich hoffe, es entwickelt sich natürlich in die, dass wir als Frauen weiter vorangehen und die Gleichstellung weiter vorantragen können. Und ich finde ganz oft, dass es mit dem Gendern aber runtergemacht wird. Wie erlebst du das in deinem Umfeld, deinem beruflichen, aber auch privaten, ne? Dass man halt gerade so mit der Sprache etwas runterspielen möchte, verächtlich machen möchte, wenn jemand Gleichstellung hört, dass er dann schon mit den Augen dreht. Das ist ja sozusagen eine Abwehrhaltung, finde ich, so würde ich es für mich einordnen. Wie erlebst du das bei dir vor Ort?
Ich kann dazu ein ganz interessantes Beispiel liefern. Ich hatte am Freitag, den 13. mit meinem Auto einen TÜV-Termin. Und ich habe eine ganz neue Werkstatt, weil ich wollte nicht mehr so weit fahren. Und dann kam ich da an und die Männer wirkten sehr aufgeschlossen. Das war früh morgens um 9 Uhr, ne, als ich da war. Habe ich auch gelesen, sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde. Oh, sag ich, das finde ich aber toll, dass Sie geschlechtergerecht mich hier ansprechen. Das finde ich ja sehr gut, nicht? Und der eine sagte dann, ja, aber dieses Gendern geht gar nicht. Oh, habe ich gedacht. Ja, das ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Menschen sagen, aber Gendern, hören Sie auf mit Gendern, Frau Quandt, hören Sie auf mit Gendern. Ich sage, was triggert Sie denn so bei dem Wort Gendern? Was triggert Sie denn so? Ja, wir reden nur noch über Gendern, über Gendern. Aber ich habe vielmehr das Gefühl, dass die Menschen gerne auch ablenken von anderen Sachen, von anderen Problemen. Und dann kommt dieses Gendern, was ja andere Rechtspopulisten ja auch auf die Agenda gesetzt haben, manchmal auch demokratische Parteien, wo ich immer denke, holla, nicht, wir wollen unsere Demokratie retten, hier sehe ich sie aber in Gefahr. Und da denke ich, da muss man ansetzen. Und das habe ich auch in dieser Werkstatt gemacht. Ne? Und da habe ich zu dem Mann gesagt, weil der andere Kollege sagte dann noch dieses Selbstbestimmungsgesetz, so was kommt das noch und so weiter. Oh, habe ich gedacht, also es ist ja hier, da picke ich ja hier in so ein Wespennest rein, nicht? Und dann sage ich, wie würden Sie denn darüber denken, wenn Ihr Enkel nicht wüsste, wer er ist? Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, wie wir mit einem Thema umgehen. Wir haben, als ich vorhin gesagt habe, Gewalt gegen Frauen, als wir angefangen haben, dieses Thema öffentlich zu machen. Wir stammen bei Famila, wir haben Stände gemacht. Mhm. Die Leute haben großen Bogen um uns gemacht, als hätten wir die Pest. Bloß nicht damit irgendwie nicht, heute reden wir über Gewalt. Die Medien zeigen Gewalt. Gerade auch in der Gewaltwoche werden auch Filme gezeigt, wo ich immer denke, ja, wir haben etwas schon erreicht. Und ich glaube, irgendwann wird es auch bei dem Gendern sein. Das wird dann, ist dann so ganz einfach. Und gestern sagte auch eine junge Frau, und sie hat gut gegendert, ja, aber dieses Gendern finde ich doof. Irgendwie. Und ich sage, und dabei genderst du so toll. Ja, sie hat wirklich toll gegendert. Das heißt, es braucht noch ein bisschen Zeit und ich nehme es immer zum Anlass, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie darüber aufzuklären, weil ich hatte damals die Landesvorsitzende bei mir, auch in der Verwaltung, um einfach mal über Diversität zu reden. Und das sollte man sich einfach mal zu Gemüte führen.
Mhm. Macht mir gerade, du merkst, dass ich selber so ein bisschen nachdenklich bin. Also ich weiß, dass ich selber auch nicht perfekt gender. Ich gebe mir Mühe, alle Menschen auch in Mecklenburg-Vorpommern anzusprechen. Das bin ich einfach auch als Ministerin schuldig. So sehe ich das für mich. Deshalb, ich finde es gar nicht schlimm, wenn es mal hier oder da nicht vielleicht funktioniert richtig. Ne? Aber wenn man einfach merkt, der Mensch versucht, sich Mühe zu geben, es erfordert ja wirklich nur ein kleines Umdenken. Und ich erreiche aber wirklich alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb war es uns auch wichtig, so in Gesetzen, in Verordnungen auch Frauen anzusprechen, auch wenn das noch nicht Gendern ist, wo häufig ja noch Unwissenheit besteht, was der Unterschied zwischen geschlechtersensibler Sprache ist oder Gendern ist, wo man wirklich divers alle Menschen anspricht. Natürlich ist es erstmal ein Umdenken, was Neues, aber ich spreche dann damit alle Menschen an. Das ist wichtig. Du hast jetzt ganz viel auch so von ländlichen Räumen erzählt und hast dich, denke ich, auch als Gleichstellungsbeauftragte gerade auch so mit Rechtsextremismus auseinandergesetzt, Frauen in rechten Szenen. Was hast du da erlebt, Elke?
Das ist schon ein bisschen länger her. Da wurde ich mal gefragt von der Europäischen Akademie Waren, ob ich zu dem Thema mal referieren könnte. Hm. Frauen in der rechten Szene bei uns in Vorpommern. Und ich habe gedacht, na klar, das mache ich. Es war aber zu dem Zeitpunkt unwahrscheinlich schwer, an Infos zu bekommen, an Infos zu kommen. Ja, also ich musste doch ein bisschen recherchieren. Ich habe mich dann auch mit Menschen getroffen, die schon eine ganz lange Zeit sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Ich sage, hey, wie sieht es denn aus mit den Frauen bei uns in der rechten Szene? Und ich fand es sehr schade, dass wir nie diese Auseinandersetzung so öffentlich gemacht haben. Nicht, dass man gesagt hat, okay, warum gibt es auch Frauen, junge Frauen, eigentlich waren es Jugendliche für mich, die sich diesem rechten Spektrum angeschlossen haben. Ich konnte damals sogar noch in diverse Chaträume konnte ich reingehen. Da hat eben eine 14-Jährige geschrieben, obwohl ich immer denke, das ist auch so ein Sprachrohr von irgendwem. Ja, und mein Großvater hat mir ganz viel erzählt und ich bin so stolz, Deutsche zu sein. Und hat er natürlich den damaligen Führer hochgelobt. Es war ja damals auch nicht geschützt. Wir konnten in alle Räume gehen, wir konnten alle gucken. Damals war Pasteurs ja auch noch der sogenannte bekannte Rechtsextreme bei uns im Land. Und seine Frau wollte ja dann auch diesen Ring der nationalen Frauen in Mecklenburg-Vorpommern gründen. Also das war so eine Zeit, wo ich dann auch mit ganz vielen Menschen ins Gespräch gekommen bin. Und dann hat mich dann zwei Tage, bevor ich nach Waren gefahren bin, hat mich dann der damalige Direktor angerufen und hat gesagt, Frau Quandt, ich habe die Information, dass die Frau Zott, die ja damals da auch so einen Laden hatte, wollte auch kommen. Da sagte ich, kann jetzt verstehen, wenn Sie jetzt absagen. Mhm. Da habe ich gesagt, warum soll ich absagen? Ich sage, wegen Frau Zott? Ich sage, nee, ich komme. Na? Und das, denke ich, immer ist, klar, wer redet schon über Rechtsextremismus, wer redet über Frauen, die in der rechten Szene sind, wer redet über Rechtspopulistinnen, das machen doch einfach zu wenig Menschen. Mhm. Na? Und wenn wir die immer noch sehr mutig sind, und ich glaube, ich bin mutig.
Definitiv.
Also ich mache keinen Rückzieher. Mhm. Ich setze mich dann auch mit den Menschen auseinander. Mhm. Na? Aber dann kam Frau Zott doch nicht und dann stürzten sich die Medien alle auf mich, als wenn ich jetzt ein neuer Filmstar gewesen wäre oder so, nur weil ich darüber geredet habe, dass wie Frauen sich in der rechten Szene bewegen. Aber genau das müssen wir im Auge behalten. Wir müssen gucken, welche Frauen engagieren sich jetzt wo. Ich erinnere noch damals, dass die Vorstände in den Kindergärten unterwandert wurden. Nicht, dass die Gattinnen sozusagen der Rechtsextremen dort waren und versucht haben, ihr rechtes Gedankengut dort unterzubringen. Also es war ja wie so ein Hühnerstall, der so aufgeschreckt war. Mhm. Aber eigentlich haben wir nicht viel dazu beigetragen. Mhm. Wir haben auch daraus nicht viel gelernt. Wir müssen uns viel mehr mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir müssen darüber reden und wir müssen uns mit den aufrechten Demokratinnen und Demokraten an einen Tisch setzen und müssen sagen, wir wollen unsere Demokratie erhalten, weil sie ist uns wichtig. Weil diese Menschenrechte, die dort drinne stehen, die sollen jedem Menschen auch wirklich zuteil werden. Und das darf nicht gefährdet werden. Und ich sage auch jetzt, auch wo die Gleichstellungsbeauftragten angegriffen werden, wo sie Familien- und Gleichstellungsbeauftragte werden sollen, wie auch immer, wir fangen wieder an zu diskutieren und ich sage, wer so etwas macht, der missachtet unser Grundgesetz, der missachtet unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und dann frage ich mich, wofür sie eigentlich einen Eid geschworen haben. Mhm. Und das darf uns nicht mehr passieren. Wir müssen alle miteinander reden.
Also das machen wir. Frauen wie du ermutigen mich auch immer noch wieder, sich selbst zu reflektieren, nochmal zu gucken, was man auch in seiner Sprache in seinem Denken, in seinen Äußerungen nochmal anders formuliert, konkreter formuliert. Das finde ich immer so gewinnbringend an solchen Gesprächen wie mit dir. Deshalb, auch ich komme jetzt sozusagen für mich nochmal ins Grübeln hinein, würde das einfach nochmal mitnehmen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, gebe ich.
Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich eine Ministerin sprachlos gemacht habe.
Nein, alles gut. Vielleicht dann nochmal zum Schluss, wenn wir dann jetzt hinkommen. Was würdest du Frauen, was würdest du uns Politikerinnen, Politikern mitgeben? Das ist so immer unsere Abschlussfrage, was wir sozusagen noch angehen müssten. Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, drüber reden, sensibilisieren, darauf achten, dass die Grundwerte eingehalten werden, gerade im 75. Jahr vom Grundgesetz. Was würdest du mir, was würdest du anderen Frauen nochmal mitgeben wollen?
Erst einmal möchte ich dir danken, weil ihr habt in der kurzen Zeit, in deiner Regierungszeit, hast du ganz viel mit deinem Team auf die Beine gestellt. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm, und das ist so wichtig, weil du vernetzt ja auch dadurch. Und was möchte ich euch mitgeben, was möchte ich dir mitgeben? Das Land Frauen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist ja ziemlich groß, ne? So, und wenn es darum geht, dass wir uns auch über die Landeshauptstadtgrenzen vernetzen oder über die größeren Städte, dass wir auch versuchen sollten, das gesamte Land im Auge zu behalten. Mhm. Der ländliche Raum, als Bundessprecherin habe ich ja auch in der Arbeitsgemeinschaft ländliche Räume mitgewirkt. Und 91% der bundesrepublikanischen Fläche ist ländlich. Das heißt, Schwerin und Rostock sind vielleicht ein bisschen urban, alles andere ist ländlich, aber Kommunikation ist ganz wichtig. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn man gemeinsam überlegt, wie könnte jetzt der ländliche Raum mehr gestärkt werden. Also der ländliche Raum, wo wirklich nichts mehr da ist, wo vorwiegend ältere Frauen wohnen, wo es wirklich, und davon haben wir noch eine ganze Menge, Vorpommern-Greifswald, also ich könnte mit dir jetzt eine Rundreise machen, da kommt kein Bus mehr, da gibt es keine Krankenstation, da gibt es gar nichts mehr. Das heißt, das ist so, die sind abgeschnitten irgendwie von der Umwelt, aber ich glaube, da müssen wir ansetzen. Und es gab ja in der Vergangenheit, gab es ja schon diese Mehrgenerationshäuser, die wir gemacht haben. Dieser Rufbus Ilse, der muss ausgeweitet werden. Man muss einfach mal vor Ort sein, sich hinsetzen mit einem Stuhl, mit einer Tasse Kaffee und sagen, Menschen, was bewegt euch hier? Mhm. Und Frauen sollen mutiger werden. Na? Ich zitiere immer ganz gerne den Hermann Hesse. Hermann Hesse hat gesagt, Leute mit Mut und Charakter sind für die anderen Leute unheimlich. Und ich finde, das passt zu mir unwahrscheinlich gut. Und so sollten auch alle anderen sein. Ja, sie sollten ihre Rolle in dieser Gesellschaft stärker betrachten, stärker beleuchten und sollen sagen, also ich als Frau, ich habe ganz viel geleistet. Ja, hallo, ich habe eine Stimme. Sie sollen auch ihr Recht auf demokratische Mitbestimmung wahrnehmen und sollen das nicht immer den anderen überlassen. Mhm. Und den anderen, damit meine ich ganz viele. Damit meine ich die Männer, damit meine ich die Rechtspopulisten und wer sich jetzt alles so drumherum schart. Also auf jeden Fall mutiger werden, den Mund aufmachen, mal zu den Veranstaltungen kommen, die wirklich auch tolle Veranstaltungen sind. Aber da muss auch die Infrastruktur sich ein bisschen verbessert haben für die Menschen, die wir dann auch erreichen wollen. Mhm. Ja, mehr fällt mir jetzt gar nicht so ein.
Also vielen Dank, Elke. Das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm, auch das geht nur in der Teamleistung. Da kann ich nur an Wenke Brüttkamp, unserer Landesbeauftragten und ihrem Team der Leitstelle, den Dank einfach auch weitergeben an der Stelle. Das geht, wie gesagt, nur gemeinsam, so ein Mammutprojekt dann auf die Beine zu stellen und mutiger zu sein. Danke, dass ich dich als mutige Frau heute im Podcast haben durfte, mit dir sprechen durfte. Wie gesagt, nur noch einige Denkanstöße auch bei mir gegeben hast. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und schreibt es doch einfach in die Kommentare etc., wenn ihr noch mehr wissen wollt, wenn euch Fragen interessieren. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Tschüss vom Podcast Macherinnen. Tschüss, Elke.
Ja.
Danke, dass du heute da warst.
Ich bin sehr gerne gekommen.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.